HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
We condemn in the strongest possible terms.
Wir verurteilen aufs Schärfste diese ungeheuerliche Zurschaustellung von Hass, Vorurteilen und Gewalt auf vielen Seiten.
And violence on many sides. On many sides.
Wir hoffen, dass Trump viele Dinge ändert. Er spricht auf der Basis nationaler Grundwerte.
Wir sind entschlossen, uns unser Land zurückzuholen. Wir werden die Versprechen von Donald Trump erfüllen. Daran glauben wir, deshalb haben wir ihn gewählt.
Hail Trump! Hail our people! Hail victory!
Nationalismus wird mehrheitsfähig. Unsere Ideen werden in den Nachrichten diskutiert. Es heißt nicht mehr, das sind die Nationalsozialisten, eine kleine Randgruppe. Jetzt sind wir in der Mitte der Gesellschaft.
Es war so, als wenn sie das zurückgehalten hätten. Jetzt sehen wir, wie ermutigt sie sich fühlen und einige Leute in seinem Team bedienen auch die Ideen dieser Extremisten.
Letzte Nacht gab es da auf einmal laute Hakenkreuze und die Worte: Macht Amerika wieder weiß.
Sie haben Flagge und ihr hässliches Gesicht gezeigt, die militanten Rechten in den USA an diesem Wochenende in Charlottesville, Virginia. Ewiggestrige waren dort aufmarschiert, weil die Statue eines Südstaatengenerals aus dem Bürgerkrieg weichen soll. Eine Statue, die für den alten Süden und seine Sklavenhaltergesellschaft steht. Viele Rechte sind aus diesem Anlass mitmarschiert, um ihre Macht und ihre Schlagkraft zu demonstrieren, im wahrsten Sinne des Wortes, in brutalen Schlägereien mit Gegendemonstranten. Und einer von ihnen, der eigens aus Ohio nach Charlottesville gekommen war, fuhr in die Menge der Gegendemonstranten, tötete mit seinem Auto die 32-jährige Heather Heyer und verletzte mindestens 20 weitere Menschen. Der ehemalige Chef des Ku Klux Klan beruft sich anschließend auf den Mann im Weißen Haus. Indem die Demonstranten von Charlottesville sich unser Land zurückholen, erfüllen sie die Versprechen von Donald Trump, sagt er. Und der Präsident? Er verurteilte nach langem Schweigen zunächst nichts anderes als den Hass auf vielen Seiten und ließ dabei offen, ob er damit auch die Rechten meint. Erst vor etwa 24 Stunden ist er der Forderung nachgekommen, das Übel beim Namen zu nennen, hat explizit Neonazis erwähnt, den Ku Klux Klan und diejenigen, die an eine Überlegenheit der weißen Rasse glauben. Denn ohne die Anhänger, ohne die Wählerstimmen all dieser rechten Gruppen wäre die Präsidentenhymne »Hail to the Chief« vielleicht nie für Donald Trump gespielt worden. Und so bleibt es fraglich, ob er die Geister, die er rief, überhaupt loswerden will. Wer sind diese Geister? Gibt es einen Geist, der sie eint? Und welche Geister scheiden sich an ihnen? Das wollen wir wissen. Hail Trump, wie der Präsident nach dem Rechten sieht. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Wir beginnen ihn in Charlottesville, einer Stadt, die nicht gerade typisch ist für den Bundesstaat, in dem sie liegt. Denn während in der Stadt die Demokraten die Mehrheit haben, ist der Bundesstaat Virginia von jeher republikanisches Territorium. 1995 berichtete der Journalist Martin Kilian, der damals in Charlottesville lebte, dass demokratische Präsidentschaftskandidaten keine Chance in Virginia hatten, auch wenn sie Südstaatler waren. Aber, so fuhr er fort,
Charlottesville ist eine demokratische Insel in einem republikanischen Meer. Unser Stadtrat ist solide demokratisch, der Bürgermeister ein Demokrat, der Sheriff ebenfalls. Verlasse ich freilich das Stadtgebiet und betrete Albemarle County, befinde ich mich im republikanischen Virginia. Ultrakonservativ sind diese Republikaner nicht, schon eher vorsichtige Gegner zu vielen Regierens. Nie ist etwa in den Countys nördlich von Charlottesville vergessen worden, wie die Regierung des großen Franklin D. Roosevelt Landbesitzer enteignete, um den Shenandoah-Nationalpark zu schaffen. Dass sich Bären ab und zu in die Stadt verirren, ist gerade so aufregend wie der reichlich servierte Punk- und Alternative-Rock des Uniradiosenders. Dem Konzert der Zikaden an einem Samstagabend auf meiner Terrasse folgt am nächsten Morgen Gospelmusik, die aus den afroamerikanischen Kirchen über die Straße dringt. Natürlich bin ich nicht der Einzige, den ein solch beschauliches Lebensgefühl nach Charlottesville und in die Umgebung gelockt hat. Unter den Neuankömmlingen sind jede Menge Celebrities, etwa die Schauspielerinnen Sissy Spacek und Jessica Lange oder der Regisseur Steven Soderbergh. Und manchem wird es wie mir ergangen sein – Sie reisten auf gut Glück an, weil sie Gutes über die Stadt gehört hatten.
So schrieb 1995 der Journalist Martin Kilian über die Stadt Charlottesville in Virginia. Einer der Journalisten, die an diesem Wochenende nach Charlottesville gereist sind, und zwar nicht auf gut Glück, sondern weil sie von einer bevorstehenden rechten Großdemonstration gehört hatten, ist Dirk Hautkapp, USA-Korrespondent der Funke Mediengruppe, die unter anderem die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt oder auch die Thüringer Allgemeine herausgibt. Guten Abend, Herr Hautkapp.
Guten Abend.
Die Demonstration unter dem Motto Unite the Right, einigt die Rechte. Sie richtete sich, ich habe es eingangs angedeutet, gegen den Beschluss des Stadtrats, die Statue des Südstaatengenerals Robert E. Lee zu entfernen. Haben die rechten Organisatoren diesen Protest zum Anlass genommen, um ihre Macht und Schlagkraft, die Schlagkraft der Rechten zu demonstrieren, gerade in einer Hochburg der Demokraten?
Das kann man so sagen. Die Person Lee ist mit hoher Symbolik ausgestattet. Insgesamt in Amerika, besonders in Virginia, die Entscheidung des Stadtrates aus dem Frühjahr, die Statue, die dort seit mehreren Jahrzehnten in einem zentralen Park steht, abzubauen und vielleicht ein kleines Aperçu zu verkaufen, hat die Wellen hochschlagen lassen. Dazu muss man sagen, dass auch Nicht-Rechte in Charlottesville und in Virginia zum Teil Vorbehalte haben gegen diese Entscheidung des Stadtrates. Man bemängelt im Nachhinein, dass es dort kein Quorum gegeben hat, keine breite öffentliche Debatte über den Umgang mit historisch aufgeladenen Erinnerungsstücken.
Allerdings, dass diese Großdemonstration angekündigt war und Journalisten wie Sie dadurch sich veranlasst gesehen haben, dahin zu fahren, ohne zu wissen, was dann da alles passieren würde, das deutet ja darauf hin, dass das nicht nur so als lokales Ereignis geplant gewesen ist, sondern schon als etwas, das eine Signalwirkung haben sollte. Oder deute ich das falsch?
Das ist völlig richtig. Die Nähe zu Washington spielt dabei eine Rolle. Richard Spencer, eine der Führungsfiguren der sogenannten Alt-Right-Bewegung, also eines breiten Sammelbeckens von ultrarechten Nationalisten, Vertretern der These, dass die Weißen ja die Vorherrschaft erringen mögen, etc. pp., hat dort studiert. Es gab schon im Juli eine Vorläuferdemonstration in etwas kleinerem Rahmen. Dort war der Ku Klux Klan führend, federführend. Deutlich weniger Teilnehmer. Das hat große Wellen geschlagen. Danach wurde die zweite Demonstration angemeldet. Man hat sich dort zusammengefunden in der Hoffnung, dass die traditionell zersplitterte amerikanische Rechte dort sich vereint und ein machtvolles Zeichen setzt.
Sie hatten ja Gelegenheit, sich die rechten Demonstranten in Charlottesville genau anzuschauen. Was für Leute waren da unterwegs und welches Bild haben sie geboten?
Da muss man unterscheiden zwischen, Mitläufern, Sympathisanten, die am Rande stehen, sich das Ganze ansehen und einer Hardcore-Gruppe von wirklich gewaltbereiten Schlägern. Ich fühlte mich erinnert teilweise an Demonstrationen in Deutschland zwischen der Antifa und Neonazis, NPD etc. Das war hier ein sehr brutales Auftreten. Man muss dazu sagen, von beiden Seiten, von Beginn an. Die Polizei hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Man hätte die Lager trennen können, dann wäre es nicht zu diesen großen Ausschreitungen gekommen, mutmaßlich. Es gibt viele Gruppen hier im rechten Bereich, die sehr stark auf Gewalt setzen, die ihre Militanz, die bislang in einem Internetforum vorgekommen ist, in einer Publikation, nun versuchen, auf die Straße zu treten und auf die Straße zu tragen und auch freimütig bekennen auf Nachfragen, dass sie sich ermutigt fühlen, vitalisiert fühlen durch die Regierung in Washington, insbesondere durch Donald Trump.
Es sind ja wohl auch Demonstranten unterwegs gewesen, haben wir jedenfalls gehört, die sich auch als Anhänger von Trump zu erkennen gegeben haben und sogar auch Plakate mit dem Trump-Slogan Make America Great Again hochgehalten haben. Haben Sie das auch beobachtet?
Ja, da gab es ganz viele. Wenn man damit den Leuten sprach, kriegt man das ganze Spektrum geboten. Es gibt Leute, die politisch sich republikanisch verorten, aber sagen, dass das, was die normale Politik tut, nicht ausreicht, um die Ziele zu erreichen. Stichwort Einwanderung, illegal abschieben etc. pp. Und deshalb sagen, wir müssen militanter, aggressiver werden. Ganz viele Leute, echte, waschechte Neonazis, erkennbar durch die Swastika, also durch das Hakenkreuz auf dem T-Shirt, bis hin zu Normalos, rekurrieren auf Trump. Immer wieder fielen die Sätze, dass man ohne diesen Präsidenten diesen Aufschwung, den die Szene subjektiv empfindet, nicht hätte.
Die Gewalt, die Sie eben geschildert haben, hat ja dann dazu geführt, dass der Protestmarsch abgebrochen wurde. Und als die Gegendemonstration dann diese Entscheidung der Behörden gefeiert haben, dann ist in dieser Situation eben dieser Mann namens James Fields mit seinem Auto in die Menge gerast und hat die 32-jährige Heather Heyer getötet. Wie haben denn die rechten Demonstranten und ihre Organisatoren dann auf diesen Anschlag reagiert im Nachhinein?
Da gab es auch wieder unterschiedliche Reaktionen. Ich hatte die Gelegenheit, offensichtlich zeitgleich mit der Amokfahrt, mit diesem Anschlag, in einem benachbarten Park zu sein, 2 Kilometer weg vom Geschehen, wo David Duke, der ehemalige Wizard des Ku Klux Klan, und Richard Spencer unmittelbar nach der abgebrochenen Demonstration sprachen und ihre Anhänger quasi um sich scharten, das als Sieg darstellten und ankündigten, sie kommen wieder. Dann sprach sich offensichtlich ganz schnell rum über soziale Medien, dass etwas passiert war in der nahegelegenen Innenstadt. Ich habe mehreren Leuten gesprochen dort, Demonstranten. Einige haben sich spontan angewidert gezeigt und deutlich gemacht, dass das nicht der Weg sein könne. Andere haben dann heimlich, ich würde fast sagen, applaudiert, dass dort was passiert ist. Nicht genau wissen, welche Opfer es gab und so weiter. Dazu muss man wissen, wenn man vor Ort war, konnte man das sehr gut nachvollziehen. Die Rechten waren geradezu wutentbrannt über die Tatsache, dass die Demonstration, die einen langen Vorlauf hatte, Gerichtsurteile etc. pp., viel Kritik, auch landesweite Berichterstattung, dass die Demonstration eben quasi 12:05 im wahrsten Sinne des Wortes abgebrochen wurde. Man hat das empfunden als Eingriff in das Recht der Meinungsfreiheit, das Versammlungsrecht. Und fühlte sich zudem dann von der Polizei und der Staatswehr insgesamt, also Staatspolizei, national gerade im Stich gelassen, als die Demonstranten auf der Linken mit hoher Gewaltbereitschaft agierten.
Noch kurz zum Schluss, Herr Hautkapp. Was meinen Sie, wie wird das weitergehen? Werden wir in Zukunft noch mehr rechte Demonstrationen erleben, von Ihnen hören, in anderen Städten der USA, aber auch ganz speziell in Charlottesville?
Ich denke schon, Charlottesville wird ein Symbol bleiben, eine sehr aufgeladene Stadt. Thomas Jefferson, der ehemalige Präsident einer Gründungsväter der USA, kommt dort her. Die Universität mit ihrem liberalen Nukleus bietet für diese rechte Szene eine Reibungsfläche. Die Nähe zu Washington spielt dabei eine Rolle. Nun weiß jeder in Amerika durch die Medienberichterstattung, dass dort eins von insgesamt 1000 Denkmälern aus der Zeit des Bürgerkrieges steht. Spencer hat angekündigt, direkt nach der Demonstration, dass man hier noch 1000-mal hinkommen werde, dass man diese Stadt zum Universum des Widerstands machen wird. Der Mann ist sehr aktiv, hat ja einen Think Tank, Mentoren Washingtons, ist medial sehr präsent, hat jetzt schon in den nächsten Tagen wieder Demonstrationen und Auftritte angekündigt. Mhm. Die Rechten, diese extreme Rechtliche, wird sich weiterhin massiv zu Wort melden. Man wird mit Spannung erwarten können, wie sich Trump in den nächsten Tagen und Wochen dazu verhält, ob er in seiner Würdigung des Ganzen weitergeht, weil im Moment diese Szene sich nach wie vor ermutigt fühlt.
Dirk Hautkapp, USA-Korrespondent der Funke Mediengruppe und einer der Journalisten, die am Wochenende in Charlottesville gewesen sind und die Ereignisse dort beobachtet haben. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, einen Tag über den Rassismus, der an diesem Wochenende auf lautstarke und auf gewalttätige Weise öffentlich geworden ist in einer Stadt in Virginia und auf den der Präsident in Washington in bemerkenswert leisen Tönen und erst auf öffentlichen Druck hin etwas lauter reagiert hat. Auch der Anwalt Atticus Finch in dem Roman »Wer die Nachtigall stört« von Harper Lee sieht sich mit Rassismus konfrontiert, indirekt als Weißer Anfang der 30er Jahre in seiner Stadt Mayford in Alabama, und zwar mit einem Rassismus, der sich gegen seinen Mandanten richtet. Und er versucht seiner Tochter Scout die Verhältnisse in der Stadt zu erklären.
Atticus seufzte. »Die Sache ist so, dass ich jetzt gerade einen Neger verteidige. Er heißt Tom Robinson, wohnt in der kleinen Siedlung hinter der städtischen Müllablage und gehört derselben Kirche an wie Calpurnia. Sie kennt seine Familie gut und sagt, das seien ordentliche Leute. Du bist zu jung, Scout, um gewisse Dinge zu verstehen, aber jedenfalls gibt es Leute in der Stadt, die meinen, ich sollte mich lieber nicht für diesen Mann einsetzen. Wenn du ihn nicht verteidigen sollst, warum tust du es dann? Aus vielerlei Gründen. Vor allem deshalb, weil ich nicht mehr mit erhobenem Kopf durch die Stadt gehen könnte, wenn ich es nicht täte. Weil ich dann Macomb County nicht mehr in der Kammer vertreten und nicht mal Jem oder dir irgendwas verbieten könnte. Warum? Weil ich dann kein Recht hätte, von euch Gehorsam zu fordern. Atticus, werden wir gewinnen?
Nein, Liebling.
Warum also? Dass wir schon 100 Jahre vor Prozessbeginn besiegt wurden, ist noch lange kein Grund, untätig zu bleiben.
Du redest ja wie Onkel Ike, sagte ich. Onkel Ike war der einzige überlebende Veteran der Konföderierten in Macomb County. Er trug einen Bart à la General Hood, auf den er ungemein stolz war.
Glaub mir, Atticus, pflegte Ike zu sagen, der Missouri-Kompromiss hat zu unserer Niederlage geführt, aber wenn ich's noch mal durchmachen müsste, würde ich jeden Schritt vorwärts und jeden Schritt rückwärts genauso gehen wie damals. Und diesmal würden wir sie schlagen. Diesmal ist es anders, erklärte er. Diesmal kämpfen wir nicht gegen die Yankees, sondern gegen unsere Freunde. Aber vergiss nicht, Scout, wie heiß es auch hergehen mag, sie bleiben dennoch unsere Freunde. Und das hier bleibt unsere Heimat.
Später noch mehr aus dem Roman »Wer die Nachtigall stört« von Harper Lee. Die Yankees und die Konföderierten, mit diesen beiden Stichworten, die gerade im Gespräch zwischen Atticus Finch und seiner Tochter gefallen sind und die beiden Lager des amerikanischen Bürgerkriegs bezeichnen, sind wir wieder mitten in Charlottesville, Virginia. Denn der Protestmarsch, zu dem rechte Gruppierungen dort an diesem Wochenende aufgerufen hatten, richtete sich, wie schon erwähnt, gegen die Entscheidung des Stadtrats, eine Statue von Robert E. Lee zu entfernen. Und Robert E. Lee war der ranghöchste General der Armee der Südstaaten, die als Konföderation gegen die Union der Nordstaaten kämpften und damit gegen die Abschaffung der Sklaverei im Süden. Welche Rolle General Lee dabei gespielt hat, erzählt uns jetzt Claudia Sauter.
Er verlor die größte Schlacht des amerikanischen Bürgerkriegs. Dennoch bauten die Verlierer ihm Reiterstandbilder und kämpfen bis heute darum, dass sie nicht abgerissen werden. Ist Robert E. Lee also ein tragischer Held, mit dem sich die unterlegenen Südstaaten identifizieren können? War er ein überzeugter Verfechter der Sklaverei? Robert E. Lee kam aus einer der angesehensten Familien Virginias, machte rasch Karriere in der Armee und war entschiedener Gegner der Abspaltung des Südens. Aber als sich sein Heimatstaat Virginia für die Sezession entschied, war für Lee die Sache klar. Ich kann doch nicht die Hand gegen meinen Geburtsort, mein Heim und meine Kinder erheben. So erklärte es Lee einem Freund aus dem Norden und übernahm, folgerichtig, den Oberbefehl über die Truppen des Südens, über die Armee der Konföderierten. Obwohl er die Sklavenhaltung als moralisches und politisches Übel ansah, obwohl ihm Präsident Lincoln den Oberbefehl über die Truppen der Union angetragen hatte, also den höchsten Job, den die Armee zu vergeben hatte. Für Lee zählten offenbar andere Werte: Herkunft und Blut, Loyalität und Ehrgefühl. Sind das die Werte, für deren Verteidigung Robert E. Lee heute noch verehrt wird? 157 Jahre nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs? Ein großer Militärstratege war Lee nicht. Jedenfalls behaupten das Fachleute, die die Schlacht von Gettysburg studiert haben. Sie dauerte 3 Tage vom 1. bis zum 3. Juli 1863. Lee hatte weniger Soldaten und weniger Geschütze als seine Gegner aus dem Norden. Trotzdem hetzte er seine Truppe über offenes Gelände in das tödliche Gewehrfeuer seiner Gegner. Binnen weniger Minuten starben fast 3000 der 15.000 Mann starken Südstaatenarmee. Hilfe kam zu spät, erst am 2. Tag der Schlacht, und sie nützte auch nichts mehr. In Gettysburg entschied sich das Schicksal des Südens. Die verlorene Schlacht war der dunkle Punkt in der Laufbahn des Robert E. Lee. Aber sie ist auch der Ausgangspunkt eines Mythos, den des Lost Cause, der verlorenen Sache, die Lee personifizierte. Im Licht dieses Mythos ist Lee weniger ein Feldherr als vielmehr ein Märtyrer der untergegangenen Kultur des Südens. Robert E. Lee starb 1870. Schon 1884 errichteten die Stadtväter von New Orleans eine Bronzestatue für den Verlierer von Gettysburg. Weitere folgten in vielen Städten des Südens der USA.
Und eine davon steht in Charlottesville, Virginia. Noch, denn der Stadtrat hat beschlossen, dass sie entfernt werden soll. Professor Manfred Berg ist Professor für amerikanische Geschichte am Historischen Seminar der Universität Heidelberg. Guten Abend.
Guten Abend.
Wenn in vielen Orten des US-amerikanischen Südens Statuen von Robert E. Lee stehen, und zwar bislang auch noch im eher liberalen Charlottesville, was sagt uns das über den amerikanischen Süden?
Sagt uns vor allem, wie lebendig die Erinnerung an den Bürgerkrieg ist und wie prägend diese Erinnerung für die Identität zumindest des weißen Südens ist.
Der amerikanische Bürgerkrieg ist Ausdruck und dann auch wieder Ursache einer tiefen Spaltung innerhalb der Vereinigten Staaten. Welche Versuche sind denn seit seinem Ende unternommen worden, um diese Spaltung zu überwinden?
Nun, man kann in gewisser Hinsicht sagen, dass der Süden zwar den Bürgerkrieg verloren hat, aber in den Jahren nach dem Ende der Besatzung durch den Norden, also ab etwa den 1880er Jahren, die Auseinandersetzung um die nationale Erinnerung an den Bürgerkrieg gewonnen hat. Es war eben vom Lost Cause die Rede, also der Vorstellung, der Süden habe ehrenhaft für eine gerechte Sache gekämpft, nämlich die Freiheit der Einzelstaaten, bis er sich schließlich der Yankee-Übermacht beugen musste. Diese Geschichtserzählung ist Teil einer nationalen Versöhnungsgeschichte geworden, vor allem im frühen 20. Jahrhundert, die vor allem zu Lasten der Afroamerikaner ging, denn mit ihr einher ging die Vorstellung, dass die Emanzipation und die bürgerliche Gleichberechtigung für die schwarzen Amerikaner, die der amerikanische Bürgerkrieg ja zunächst auch brachte, dass das ein fataler Irrweg gewesen sei und dass die Yankees gewissermaßen dem Süden eine, wie es damals hieß, Negerherrschaft aufgezwungen hätten. Diese Geschichtserzählung ist eigentlich erst seit den 1950er Jahren durch die Bürgerrechtsbewegung zunächst in Frage gestellt und dann, würde ich auch meinen, auf breiter Front delegitimiert worden, aber sie lebt fort in im Bewusstsein vieler weißer Amerikaner und speziell vieler weißer Südstaatler.
Wie kommt es denn, dass dann gerade jetzt sich nicht nur Charlottesville, sondern auch andere Städte, aus New Orleans sind solche Beispiele bekannt, entschließen und entschlossen haben, diese Bürgerkriegssymbole, diese Statuen des Generals Lee zu entfernen?
Nun, diese Forderungen sind nicht neu. Der Kampf etwa um die konföderierte Flagge, die American Stars and Bars, wird schon seit langem in der amerikanischen Öffentlichkeit geführt, teilweise sehr hart in der Auseinandersetzung. Auch Gewalt haben wir in der Vergangenheit durchaus schon gesehen. Insofern ist es nichts völlig Neues. Aber ich glaube, dass die Trump-Präsidentschaft hier schon auch eine polarisierende Wirkung hat, weil sich ja, das haben wir ja deutlich gesehen, der rechte Rand in den USA, der gar nicht so klein ist, doch zumindest ermutigt fühlt, diesem kulturellen Wandel, den er als fundamentale Bedrohung für die politische, soziale, kulturelle Hegemonie des weißen Amerika sieht, entgegenzutreten und durchaus auch mit sehr rabiaten Mitteln entgegenzutreten.
Und dieser rechte Rand, von dem Sie sprechen, der in der Tat nicht so schmal ist, wir werden das im Laufe der Sendung noch thematisieren, der wird wesentlich auch gespeist durch das, was davon als Erbe vom Bürgerkrieg übrig geblieben ist?
Ja, das ist Teil einer Geschichtserzählung, die davon handelt, von einer Zeit, als weiße Männer noch Helden waren, als die weiße Vorherrschaft noch unangefochten war. Ganz wichtig ist auch die konföderierte Flagge und die Statuen konföderierter Generäle. Das sind auch Symbole für die Rebellion gegen eine tyrannische Bundesregierung, das ist ja ein ganz wichtiger Topos der radikalen Rechten in Amerika, die Vorstellung, dass die individuelle Freiheit und die Freiheit der lokalen Gemeinschaften bedroht werde von einer mehr oder weniger sozialistischen Bundesregierung. Also insofern passt der Süden und die Geschichte des Südens durchaus auch in diese Geschichtserzählung hinein.
Professor Manfred Berg, Professor für amerikanische Geschichte am Historischen Seminar der Universität Heidelberg. Vielen Dank. Den amerikanischen Süden des frühen 20. Jahrhunderts haben viele von uns gerade auch durch den Roman »Wer die Nachtigall stört« von Harper Lee kennengelernt oder auch durch den gleichnamigen Film mit Gregory Peck in der Rolle des Rechtsanwalts Atticus Finch. Jetzt belauschen wir seine Kinder, Jem und Scout, im Gespräch mit Calpurnia, der afroamerikanischen Haushälterin der Familie.
»Warum singt ihr eigentlich die Kirchenlieder so in Zeilen?«, fragte sie. »Das ist nun mal bei uns so üblich. Zeilen singen gibt's, solange ich denken kann.« Jem schlug vor, sie sollten das Opfergeld ein Jahr lang aufsparen und Gesangbücher davon kaufen. Calpurnia lachte. »Wozu denn? Sie können ja nicht lesen.« »Ist das wahr?«, rief ich. »Die Leute können hier alle nicht lesen?« »Ja«, bestätigte sie. In der Ersterworbenen gibt es nur 4 Personen, die es können. Eine davon bin ich. Wo bist du denn zur Schule gegangen, wollte Jem wissen. Nirgends. Wartet mal, wer hat's mir denn beigebracht? Ach ja, die Tante von Miss Maudie Atkinson, die alte Miss Buford. Du, Cal, hast du Sibo unterrichtet? Ja, Mr. Jem. Als er ein Junge war, gab's noch keine Schule für Farbige, aber ich habe ihm das Lesen beigebracht. Sibo war Calpurnias ältester Sohn. Hat er eine Fibel gehabt, wie wir, fragte ich. Nein, ich ließ ihn jeden Tag eine Seite aus der Bibel lesen. Und dann war da noch ein Buch, aus dem ich bei Miss Buford lesen gelernt hatte. Das war ein Geschenk. Ratet mal von wem? Wir wussten es nicht. Von eurem Großpapa Finch. Bist du denn von der Landing? Rief Jem. Das hast du uns nie erzählt. Gewiss bin ich von dort, Mr. Jem. Ich bin teils auf Mr. Bufords Besitzung und teils auf der Landing aufgewachsen. Ich habe mein Lebtag für die Finchs und die Bufords gearbeitet. Nach Mayford bin ich gekommen, als euer Vater und eure Mutter geheiratet haben.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wenige Tage nach den Unruhen von Charlottesville, Unruhen, für die rechte und rechtsextreme Demonstranten gesorgt haben, darunter auch David Duke, der ehemalige Chef des Ku Klux Klan. Der Name dieser Vereinigung beschwört sofort Bilder von Leuten in weißen Kapuzenumhängen herauf, die mit wortwörtlich Feuer und Zorn gegen Afroamerikaner vorgegangen sind. In den 60er Jahren und davor. Aber heute? Wie aktiv ist er noch, dieser Clan, dessen Name Ku Klux sich vom altgriechischen Wort Kyklos, der Kreis, ableitet, im Sinne eines Kreises von Eingeweihten? Ja, es gibt ihn noch, berichtet Andreas Horchler, der bis vor kurzem unser Korrespondent in den USA war. Und er lässt mittlerweile mehr als 150 Jahre Ku Klux Klan an uns vorüberziehen.
We are the Ku Klux Klan! What power!
Die Internetseite KKK.com, die sich als offizielle Plattform des Clans ausgibt, begrüßt die Besucher mit den Worten: Es herrscht ein Rassenkrieg gegen die Weißen. Diesen Krieg wolle man mit friedlichen Mitteln gewinnen. Das stimmt nicht, sagte der 2006 verstorbene Experte und Autor Win Craig Wade in einer Dokumentation des Senders History Channel. But they simply are not wearing... Sie tragen nur nicht mehr ihre weißen Umhänge. Sie haben die gleichen Einstellungen und Überzeugungen. Sie sind gewaltbereit, nur tragen sie eben nicht mehr diese Verkleidung, weil die heute albern aussieht. Und doch sind sie Rechtsradikale, die gegen schwarze Juden, Kommunisten und Schwule wettern. Das ist die gemeinsame Basis unterschiedlicher Organisationen mit dem Namen Ku Klux Klan, die zeitweise mehrere Millionen Mitglieder hatten. Einmal, nachdem der Bürgerkrieg für die Südstaaten verloren und die Sklaverei abgeschafft war, dann in den 1920er Jahren, als Immigranten aus Osteuropa in die USA strömten und schließlich als schwarze Bürgerrechtler in den 1950er und 60er Jahren für Gleichberechtigung kämpften. Die Bürgerrechtsbewegung Southern Poverty Law Center führt Buch über die Aktivitäten des Ku Klux Klan. Heute gehen die Experten von nur noch einigen tausend Mitgliedern in Splittergruppen aus. Die Vorstellung einer weißen Vorherrschaft hielt die Mitglieder der Organisation damals und heute zusammen. Weiß, erläutert Historiker David Cunningham im Radiosender NPR, war und ist für den Clan mehr als eine Hautfarbe. Es geht um einen weißen angelsächsischen Protestanten. Es geht also um mehr als Rasse. Katholiken waren suspekt und ganz gewiss Juden. Brennende Holzkreuze vor den Häusern von Afroamerikanern, nächtliche Schüsse, Lynchmorde. Fast 100 Jahre nach dem Ende der Sklaverei neigte sich auch die Rassentrennung ihrem Ende zu. Restaurants mussten alle Kunden bedienen, Busse hatten keine nach Schwarz und Weiß getrennten Sitzplätze mehr, Schulen und Universitäten mussten Afroamerikaner aufnehmen. Die Gewalt eskalierte. Am 15. September 1963 bombardierte der Clan die 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama. 4 Mädchen starben: Eddie Mae Collins, Denise McNair, Carol Robertson und Cynthia Wesley. Im Mai 1964 wurden Charles Eddie Moore und Henry Hezekiah D., 20 und 19 Jahre alt, von 2 Mitgliedern der Weißen Ritter, einem besonders radikalen Arm des Clans, in Mississippi bewusstlos geprügelt und in den Mississippi geworfen, wo sie ertranken. Im Juni des gleichen Jahres töteten Mitglieder des Clans in Mississippi James Chaney, Andrew Goodman und Michael Schwerner. Die Weißen aus New York hatten sich für die Gleichberechtigung in den Südstaaten eingesetzt. Im tiefen Süden ging die Polizei oft nicht entschieden gegen den Terror von rechts vor. Gouverneur George Wallace wetterte in Alabama gegen das Ende der Rassentrennung. Das FBI hielt sich lange zurück. Make a stand. Join the Klan. White power! Am 17. Juni 2015 erschoss der 21-jährige Weiße Dylan Roof bei einer Bibelstunde in der Emmanuel African Methodist Episcopal Church von Charleston in South Carolina 9 Afroamerikaner. Das Motiv Rassismus, inspiriert von einer langen Tradition, auch der des Ku Klux Klan. Präsident Obama sprach in der Trauerfeier von der alten Wunde Amerikas. It was an act that drew on a long history. Das Attentat war ein Akt, der an eine lange Geschichte anknüpft. Eine Geschichte der Bomben, der Brandstiftung, von Schüssen auf Kirchen, nicht zufällig abgefeuert, sondern als Mittel der Kontrolle, als Mittel von Terror und Unterdrückung. Ein Symbol des Rassismus, die Kriegsflagge der Konföderation, verschwand nach dem Neunfachmord von vielen öffentlichen Gebäuden, 150 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs. Stephen Johnson aus Charleston, der gegen das Einholen der Südstaatenflagge demonstrierte, sagte: Bisher hatte ich keinen Grund, dem Klan beizutreten. Jetzt gibt es diesen Grund, die Verteidigung meines Erbes und der weißen Rasse.
Und mit solchen Parolen, wie wir sie gerade aus den Reihen des Ku Klux Klans gehört haben, gehen rechte Gruppen nach wie vor und vielleicht sogar mehr denn je hausieren in den USA. Das war an diesem Wochenende in Charlottesville unübersehbar und unüberhörbar. Aber es ist nicht nur und vielleicht noch nicht mal in vorderster Linie der Ku Klux Klan, der das tut. Die rechte Szene der USA ist weitaus vielfältiger. Ein Überblick von unserer Korrespondentin Martina Butler.
Sie fühlen sich benachteiligt, verdrängt, nicht wahrgenommen, die Rechten in den USA. Ob unter dem Titel White Supremacists, Alt-Right oder Ku Klux Klan, in einem sind sie sich einig, die USA gehören den Weißen. Das formuliert auch Richard Spencer, der den Begriff Alt-Right geprägt hat und eine gleichnamige Webseite mit herausgibt.
Die USA waren bis zur letzten Generation ein weißes Land, für uns und unsere Nachkommen gemacht. Es ist unser Werk, unser Erbe und es gehört uns.
Der 39-Jährige bekommt Applaus für seine Worte. Sein Twitter-Account hat mehr als 70.000 Follower. Er fordert eine, so wörtlich, friedliche ethnische Säuberung. Schwarze, Juden, Muslime, Einwanderer, Homosexuelle, sie alle sind das Feindbild der rechten Bewegung in den USA. David Duke, ehemaliger Anführer des Ku Klux Klans, setzt seine Hoffnungen ganz klar aufs Weiße Haus. Das hat er in Charlottesville noch einmal deutlich gemacht.
Wir sind entschlossen, uns unser Land zurückzuholen. Wir werden die Versprechen von Donald Trump erfüllen. Daran glauben wir, deshalb haben wir ihn gewählt. Er hat gesagt, dass er uns unser Land wieder zurückgibt und das werden wir tun.
Donald Trump hatte sich im Wahlkampf lange nicht von David Duke distanziert und wurde dafür scharf kritisiert. Vor den Protesten in Charlottesville hatte eine populäre Webseite der Alt-Right-Bewegung aufgerufen, Nazi-Symbole zu Hause zu lassen und stattdessen in Anzügen und Hemd aufzutauchen, um neue Anhänger anzuziehen. Die Millennials der Alt-Right-Bewegung treffen sich vor allem in den sozialen Medien. Auch wenn die rechte Szene in den USA zersplittert ist, können sich viele hinter die Worte von Richard Spencer stellen.
Weiß zu sein heißt, dass man ein Streber, Kämpfer, Erforscher und Eroberer ist. Wir produzieren, wir steigen auf.
Das Southern Poverty Law Center zählt mehr als 900 Hassgruppen in den USA. Ihre Zahl ist deutlich gestiegen. Dass Hakenkreuzfahnen durch die Straßen getragen, Nazi-Symbole offen zur Schau gestellt werden und Siegheilrufe nicht verboten sind, liegt an der US-Verfassung. Hier ist die Meinungsfreiheit festgeschrieben und das ist den Amerikanern heilig. Richard Spencer bekam als Antwort auf seine Heil-Trump-Rufe von einigen seiner Anhänger den Hitlergruß.
Hail Trump! Hail our people! Hail victory!
Steve Bannon hatte als Chef von Breitbart News gesagt, die Webseite sei eine Plattform für die Alt-Right-Bewegung. Heute ist Bannon politischer Chefstratege von Donald Trump. Der US-Präsident wurde am Wochenende scharf dafür kritisiert, dass er die rechte Gewalt in Charlottesville nicht beim Namen genannt hat.
Wir verurteilen in der stärksten Weise diesen unglaublichen Ausdruck von Hass und Fanatismus auf vielen Seiten.
Hass und Angriffe auf Schwarze, Juden oder Muslime sind nichts Neues in den USA. Doch bevor Trump Präsident wurde, geschah das meist abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Die Wahl des US-Präsidenten hat die Rechten ermutigt. Viele fühlen sich bestätigt in ihrer Weltsicht, meint auch Imam Talib aus Washington.
Es war so, als wenn sie das zurückgehalten hätten. Jetzt sehen wir, wie ermutigt sie sich fühlen und einige Leute in seinem Team bedienen auch die Ideen dieser Extremisten.
Viele Schwarze waren nicht überrascht, als Hass nach Trumps Amtsantritt aufflammte. Hakenkreuze wurden an die Türen von jüdischen Studenten gemalt oder Schlingen wie zum Erhängen tauchten an Bäumen auf Unicampusen auf. Muslime wurden angegriffen. Das ist nichts Neues, das gab es immer in den USA. Ihr habt es nur nicht gesehen. Das haben einige Schwarze fast ein wenig resignativ gesagt.
Berichtet aus den USA unsere Korrespondentin Martina Butler. Professor Thomas Grumke, Professor für Politikwissenschaft und Soziologie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen und Beobachter der rechten Szene in den USA. Guten Abend.
Ja, schönen guten Tag.
Diese Szene ist sehr vielfältig. Es gibt die Suprematisten, die an die Überlegenheit der weißen Rasse glauben. Es gibt Neonazis in den USA, es gibt den Ku Klux Klan, es gibt amerikanische Nationalisten, es gibt die Neokonföderierten, die den alten Süden samt Sklaverei verherrlichen. Und es gibt die sogenannte alternative Rechte, die Alt-Right. Wie groß sind die Unterschiede zwischen all diesen Gruppierungen?
Ja, die haben natürlich tatsächlich sehr unterschiedliche Gründungsgeschichten und Gründungsmythen. Ich meine, den Ku Klux Klan gibt es schon bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese Alt-Right-Bewegung ist tatsächlich eine sehr junge Formation, die ja auch vor allen Dingen im Internet aktiv ist. Was allerdings diese ganzen Gruppen und Grüppchen und Einzelpersonen vereint, sind eben entsprechend die Feindbilder. Ja, und das ist ja gerade im Beitrag auch angeklungen. Man sieht tatsächlich eine Entwicklung, in der eben die weiße Vorherrschaft, ja, White Supremacy in den USA dahinschwindet. Das wurde durch niemanden anders verkörpert oder besser verkörpert als durch den Präsident Obama, den ersten nicht weißen Präsidenten der USA, den man absolut gehasst hat. Ja. Und jetzt sieht man in der Tat durch den Präsidenten Trump die letzte Gelegenheit bekommen, hier das Ruder noch einmal herumzureißen. Ja. Also organisatorisch ist diese Szene in den USA extrem zersplittert, ideologisch nicht.
Könnte diese Zersplitterung vielleicht dadurch auch überwindbar sein innerhalb der rechten Szene, dass das Internet ja eine sehr schnelle und sehr weite Verbreitung von Inhalten ermöglicht, dass es also möglicherweise gar nicht mehr so sehr darauf ankommt, wie stark und wo positioniert eine bestimmte rechte Organisation ist, weil sie eben jederzeit beliebig viele Anhänger erreichen und dazugewinnen kann und dadurch die Szene insgesamt größer wird?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Internet hat ja für eigentlich jede politische Bewegung alles verändert. Ne? Also in den USA würde man das Game Changer nennen. Also das ist tatsächlich etwas, was alles verändert. Und Sie können heute in irgendeinem verlassenen Dorf im Keller Ihrer Mutter sitzen am Computer und sind Teil einer globalen Bewegung. Ja? Früher würden Sie einfach eben in diesem Dorf sitzen und kein Mensch würde Sie je kennenlernen. Ja? Und das ist ein riesiger Unterschied. Und wir haben ja gesehen, dass heute, dass jetzt hier in dieser Demonstration in Virginia, dass dort junge Menschen aus den umliegenden Staaten auch angereist sind, die überhaupt gar nicht zu irgendwelchen Organisationen gehören, sondern die sich, das nehme ich an, im Internet entsprechend organisiert haben oder davon mitbekommen haben und dann sich ins Auto setzen und da einfach hinfahren. Unter anderem ja dieser Mann aus Ohio, der dann mit seinem Auto in diese Menge gefahren ist.
Und wenn sich diese ganzen rechten Demonstranten vereinigen, diese Demonstration in Charlottesville stand ja unter dem Motto Unite the Right, wird dann die Rechte in Amerika so einig und so stark, dass sie tatsächlich auch zu einem politischen Faktor werden kann?
Ja, zu einem politischen Faktor, das glaube ich nicht. Es hat ja diese Gruppen und diese Bestrebungen in den USA immer gegeben. Ja, in den 90er Jahren gab es auch schon mal solche Vereinigungsversuche. Das hat es immer gegeben, genau wie in Deutschland ja auch. Und das ist bisher immer gescheitert. Die rechtsextremistische Szene ist also, was die Organisationen betrifft, in den USA immer total marginal gewesen. Was wir allerdings immer hatten, und da möchte ich nur als Beispiel den Anschlag von Oklahoma City von Timothy McVeigh nennen, waren immer Einzelpersonen, die das dann tatsächlich irgendwann auch so ernst genommen haben, dass sie diese sehr, sehr rabiaten Sprüche, die wir jetzt ja auch hören, dann tatsächlich umgesetzt haben. Also sozusagen, wenn diese Regierung planvoll daran arbeitet, dass wir überfremdet werden, dass also diese weiße Vorherrschaft abgeschafft wird und das alles Teil eines großen Plans ist, dann muss man eben, weil das sicher nicht durch gutes Zureden sich ändern wird, müssen wir hier mit massiver Gewalt dagegen vorgehen. Ja. Und das hat es in den USA immer gegeben. Und nach Timothy McVeigh hat es jede Menge, auch kleinere Anschläge von Rechtsextremisten immer gegeben.
Wie weit wirken denn nach Ihrer Einschätzung rechte Tendenzen hinein in Teile der Republikanischen Partei, für die Donald Trump ja als Präsidentschaftskandidat in den Wahlkampf gezogen ist und nun eben auch im Weißen Haus sitzt?
Ja, auch das ist wirklich nichts so besonders Neues. Also David Duke ist ja genannt worden, ein alter Fahrensmann seit den 70er Jahren der rassistischen Szene im Ku Klux Klan. Er hatte seine Karriere, sage ich jetzt mal, begonnen. Und der war 2 Jahre im Abgeordnetenhaus seines Heimatstaats Louisiana, war er Abgeordneter der Republikanischen Partei. Das war unmittelbar, also in den 90er Jahren war das, und das war nicht lange, nachdem er noch Aktivist im Ku Klux Klan war. Also das hat es immer gegeben. Auch andere Graubereiche zwischen dem, was wir jetzt heute Alternative Right nennen, aber auch diese Art von Leuten hat es ja immer gegeben. Ne? Ich nenne auch Pat Buchanan, den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, mehrfach, oder der sich zur Wahl gestellt hat als Kandidat. Also diese Fraktion hat es immer gegeben. Da würde ich aber Trump gar nicht unbedingt einordnen. Also Trump ist einfach nur ein Geschäftsmann, der versucht offensichtlich, die USA wie einen Konzern zu führen, und der jetzt langsam sieht, dass das nicht läuft.
Diesen Umgang des Präsidenten, wie er damit umgeht mit dieser starken rechten Szene, werden wir im verbleibenden Teil unserer Sendung noch genauer erörtern. Erstmal vielen Dank an Professor Thomas Grumke, Professor für Politikwissenschaft und Soziologie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen und genauer Beobachter der rechten Szene in den USA. Kehren wir nochmal zurück in die Stadt Mayford in Alabama, an den Schauplatz des Romans »Wer die Nachtigall stört« von Harper Lee. Anfang der 30er Jahre steht der Afroamerikaner Tom Robinson dort vor Gericht, angeklagt unter dem Vorwurf der Vergewaltigung. Der weiße Anwalt Atticus Finch hat seine Verteidigung übernommen, und dessen Kinder Jem und Scout wollen den Prozess im Gerichtssaal verfolgen.
Nun strömten die Farbigen herein, die den Weißen den Vortritt gelassen hatten. Jem rief: »Wo bleibst du denn, Scout? Im Saal ist kein einziger Platz mehr frei. Wir müssen stehen. Na bitte, da hast du's«, fügte er hinzu, als die Farbigen an uns vorbeiströmten. »Er teilte mir mit, dass uns die alten Männer inzwischen die besten Stehplätze wegschnappen würden, dass wir das Nachsehen hätten. Wir standen kläglich an der Wand. Könnt ihr nicht rein?« »Hochwürden, Sykes«, den schwarzen Hut in der Hand, blickte auf uns herab. »Guten Tag, Hochwürden«, sagte Jem. »Nein, Scout hat alles verpatzt.« »Na, wollen wir mal sehen, was ich machen lässt.« Hochwürden Sykes bahnte sich einen Weg nach oben und kam gleich darauf wieder zurück. »Im Saal ist kein Platz mehr, aber wenn ihr glaubt, dass es in Ordnung ist, könnt ihr mit mir auf die Galerie für Farbige kommen.« »Auf fein«, rief Jem, und wir rannten beglückt vor Hochwürden Sykes her. Vom ersten Stock führte eine Seitentreppe zu einer Tür hinauf, vor der wir warteten. Hochwürden Sykes folgte uns pustend und steuerte uns behutsam an den Schwarzen auf der Galerie vorbei. Vier Farbige standen auf und überließen uns ihre Plätze in der ersten Reihe.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Hail Trump, wie der Präsident nach dem Rechten sieht, so haben wir diesen Tag genannt, nach den rechten und rassistischen Ausschreitungen von Charlottesville in Virginia und nach den Reaktionen von Präsident Trump auf diese Ereignisse. Zuerst hatte Trump nichts anderes verurteilt als ganz allgemein den Hass auf vielen Seiten, bevor er dann auf Druck der Öffentlichkeit und wohl vor allem auf den Druck aus seiner eigenen republikanischen Partei hin präziser wurde.
Rassismus ist böse, und diejenigen, die in seinem Namen Gewalt anwenden, sind Kriminelle und Verbrecher, wie der Ku Klux Klan, Neonazis sowie die Verfechter einer weißen Vorherrschaft und andere Hassgruppen, die gegen alles sind, was uns als Amerikanern wichtig ist.
Dass Donald Trump ein solches Statement so lange vermied, dürfte mit dem Einfluss zu tun haben, den rechte Wähler auf seinen Wahlsieg hatten und den rechtsgerichtete Berater womöglich auf ihn selber haben. Allen voran sein früherer Wahlkampfmanager und heutiger Chefstratege Steve Bannon. Martina Butler stellt ihn uns vor.
Einflüsterer, großer Manipulierer, Chefstratege, so wird Steve Bannon genannt. Eine der polarisierendsten Figuren im Weißen Haus. Ein Mann ohne politische Erfahrung, der einer der Väter des Einreiseverbots aus 6 vornehmlich muslimischen Ländern ist. Er wird momentan in den USA als derjenige gehandelt, der womöglich als nächstes aus dem Weißen Haus fliegen könnte. Anthony Scaramucci, Trumps Kurzzeit-Kommunikationsdirektor, hat bei der Late-Night-Show klar gesagt, wenn es nach ihm ginge, wäre Bannon weg vom Fenster. Steve Bannon ist derjenige, der Breitbart News als Chef zum Sprachrohr der Alt-Right-Bewegung erklärt hat. Bannon zu feuern wäre gefährlich, warnt einer seiner Vertrauten Chris Buskirk im Interview mit NPR.
Wenn Bannon von den gegnerischen Kräften aus dem Weißen Haus gedrängt wird, ist das für die Präsidentschaft gefährlicher als die Untersuchungen von Sonderermittler Mueller in der Russland-Affäre.
Bannon ist der Draht für Trump zu seiner Basis, ein bekennender Nationalist und Einwanderungskritiker, ein Mann, der die Aura des Dunklen pflegt und schätzt. Der 64-Jährige sucht als Chefstratege im Weißen Haus nicht das Rampenlicht. Bei einem seiner seltenen Auftritte bei der Konferenz der Konservativen in den USA, CPAC, umriss er sein Verständnis des Landes.
Es entsteht eine neue politische Ordnung. Wir sind eine Nation mit einer Wirtschaft, nicht eine Wirtschaft auf einem offenen Markt ohne Grenzen. Wir sind eine Nation mit einer Kultur und einem Daseinszweck und das vereint uns.
Bannon war bei der Navy, hat als Investmentbanker für Goldman Sachs gearbeitet und als Hollywood-Producer Filme gemacht. Ein Harvard-Absolvent, der strategisch wie ein Kriegsherr an vieles rangeht. Für ihn zu arbeiten ist brutal, erzählt einer seiner ehemaligen Mitarbeiter.
Alles ist Konfrontation, Provokation, niemals zurückweichen, niemals entschuldigen, niemals Schwäche zeigen, seine Ideen mit dem bloßen Willen durchboxen.
Dabei hat er im Weißen Haus aber auch schon Niederlagen einstecken müssen. Trump hatte ihn in den Beraterkreis für nationale Sicherheit berufen. Die Aufgabe ist er seit April los. Der neue nationale Sicherheitsberater McMaster wollte ihn nicht haben. Dass es nicht einfach wird, Trumps Agenda und Weltsicht durchzusetzen, das hat Bannon von Anfang an erwartet. Sein Hauptgegner, die Medien.
Here's why it's going to get worse, because he's going to continue to press his agenda.
Was schlimmer wird, er wird seine Agenda durchdrücken. Wenn die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt besser werden, werden sie dagegen kämpfen. Wenn ihr denkt, die geben euch euer Land kampflos zurück, liegt ihr falsch. Jeder Tag wird ein Kampf.
Every day it is going to be a fight.
In seinem Büro im Weißen Haus hat Bannon ein großes Whiteboard angebracht. Eine weiße Wand, auf der die Versprechen von Trump im Wahlkampf stehen. Bannon hakt ab, was erledigt ist. Comedian Trevor Noah sieht in der weißen Tafel aber auch ein Sinnbild für Bannons politische Ausrichtung.
Keine große Überraschung, dass es eine weiße Tafel ist, die Steve Bannon benutzt.
Sir,
wollen Sie eine schwarze Tafel? Oh nein, ich fühle mich wohler mit einer weißen.
Steve Bannon ist Strippenzieher im Weißen Haus, ein Strippenzieher mit Gegnern. Aber das motiviert ihn wahrscheinlich noch mehr jeden Tag bei der Arbeit, die er als Kampf versteht.
Martina Butler über Steve Bannon, den rechten Berater von Donald Trump. Bastian Hermisson, Leiter des Washingtoner Büros der Grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Grüße. Steve Bannon hat bereits den Wahlkampf für Donald Trump gemanagt. Wie einladend war denn dieser Wahlkampf für rechte und rechtsextreme Gruppierungen und Wähler?
Trump hat bei rechtsextremen Gruppierungen viele Hoffnungen mit dem Wahlkampf geweckt. Das geht aber bei ihm schon deutlich länger zurück. Er hat einen großen Teil der politischen Publicity in den letzten Jahren auf rechten Internetportalen aufgebaut, auch schon bevor Steve Bannon und sein Team kam. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass Trump selbst der öffentlich wirksamste Verfechter die Verschwörungstheorie war, dass Obama gar nicht gebürtiger US-Amerikaner sei, sondern in Kenia geboren sei und daher kein rechtmäßiger Präsident sei. Das heißt, bei Trump geht das sehr weit zurück und Bannon hat das dann in den letzten Monaten des Wahlkampfs nochmal massiv verstärkt.
Kann man daraus schließen, dass Trump das aus einer rechten Gesinnung heraus tut oder ging es ihm damals schon, noch lange bevor seinem Wahlkampf, darum, eine Machtbasis sich aufzubauen? Das muss einander nicht ausschließen, aber was ist bei ihm so das dominante Motiv aus Ihrer Einschätzung heraus?
Ich kann nicht beurteilen, wie rechtsextrem Trump persönlich ist, aber einige seiner Haltungen scheinen doch über Jahrzehnte hinweg gefestigt. Das ist eine Ablehnung des Globalismus, wie er das nennt, also einer globalen Werte- und Rechtsordnung. Das ist eine durchaus nationalistische Sichtweise auf die Welt als eine Welt, in der Nationen rein machtbasiert gegeneinander in ständiger Auseinandersetzung stehen. Es gibt auch eine Geschichte von einzelnen Elementen des Rassismus und natürlich sehr starke sexistische Elemente in Trumps Geschichte. Das Wichtigere ist aber sicher das taktische Element. Er hat ja America First zu seinem Credo gemacht. Und das ist ein Spruch, der explizit von einer nationalistischen Bewegung in den USA aus den 1930er Jahren kommt. Das ist rechtsextremen Gruppierungen auch wohl bewusst, dass sich Trump darauf beruft. Und so hat er zum Teil auch mit Symbolen und Signalen, die er ausgesendet hat, immer wieder sich die Unterstützung dieser Gruppierungen sichern wollen.
Waren das in erster Linie Symbole und Signale oder ist er ihnen auch den Rechten programmatisch entgegengekommen? Lässt sich das an ganz bestimmten Versprechungen und Forderungen deutlich machen, die er vielleicht sonst nicht geäußert hätte?
Es gibt einige Beispiele, an denen das auch politisch programmatisch deutlich wird. Sie haben gerade im Einspieler den Einreisestopp für Muslime oder für Menschen aus überwiegend muslimischen Ländern schon genannt. Der Mauerbau zu Mexiko ist ein anderes prominentes Beispiel, der bei rechten Gruppierungen sehr gut ankam. Dann sein ständiges Wettern gegen politische Korrektheit, was in diesen Zirkeln ebenfalls sehr verbreitet ist, sein Antifeminismus und eben dieser übergreifende Duktus von America First, Amerika als eine alleinstehende Nation gegen den Rest der Welt.
Nun ist Trump vor etwa 24 Stunden nach mehrfacher Aufforderung dann doch noch der Forderung nachgekommen, das Übel beim Namen zu nennen, das, was sich da in Charlottesville abgespielt hat. Er hat rechte Organisationen explizit genannt, Organisationen, die ihn bislang unterstützt haben, die ihm zumindest wohlgesonnen waren, auch wenn er seine Kritiker nicht überzeugt hat mit diesem späten Statement. Der amerikanische Präsident hat er dann auf der anderen Seite aber diese rechten Organisationen enttäuscht, indem er sie jetzt doch kritisiert hat?
Das glaube ich nicht. Für die rechten Organisationen, egal was er in solchen Einzelfällen sagt, ist Trump ein erklärter Heilsbringer und sie haben nicht andere Personen in einer vergleichbaren Position, auf die sie setzen können. Er hat das dann auch gleich abgeschwächt, indem er ein paar Stunden nach seiner Erklärung einen rechten Ideologen geretweetet hat, der einen Tweet abgesetzt hatte, in dem auf schwarze Gewalt in Chicago hingewiesen wurde. Das heißt, die Signale, die er aussendet, waren an diese rechten Bewegungen, waren ganz klar, öffentlich sage ich das eine und ihr könnt euch trotzdem auf meine Unterstützung weiter verlassen.
Auf der anderen Seite hören wir, dass wichtige Firmenchefs sich aus dem Beraterkreis von Donald Trump zurückziehen, wegen Charlottesville und der Reaktion des Präsidenten darauf. CBS berichtet außerdem, dass Steve Bannons Tage im Weißen Haus gezählt sein, weil der neue Stabschef Kelly da aufräumt. Verändert sich womöglich doch was an der politischen Gemengelage um Donald Trump oder sind diese ganzen Signale irgendwie anders zu deuten?
Wir sehen in diesen Tagen potenziell einen Umschwung innerhalb der Republikaner, was die Unterstützung von Donald Trump angeht. Es ist noch viel zu früh, um zu sagen, ob das tatsächlich gravierende Auswirkungen haben wird. Aber der Druck von republikanischer Seite auf Trump wächst. Das war auch der Hauptgrund für sein am Ende dann deutliches Statement. Und dort gibt es etliche Figuren, die schon lange sich dafür einsetzen, dass Bannon und auch einige andere Figuren um Bannon herum das Weiße Haus verlassen. John Kelly ist in der Tat jemand, der ein Interesse daran hätte, um diese aus seiner Sicht störenden rechtsextremen Elemente aus dem Weißen Haus zu entfernen. Es ist aber noch zu früh zu sagen, in welche Richtung das geht. Es wurde auch schon vor Monaten darüber spekuliert, dass Bannon vielleicht bald gegangen würde und dann ist doch nichts passiert. Trump scheint noch zu schwanken, inwieweit er ein größeres Risiko eingeht, mehr Republikaner gegen sich aufzubringen oder diese rechten Bewegungen und die doch recht starken Internetportale, die diese Bewegungen mitfüttern, gegen sich aufzubringen.
Einschätzungen von Bastian Hermisson, Leiter des Washingtoner Büros der Grünen Nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Vielen Dank. Hail Trump, wie der Präsident nach dem Rechten sieht, das werden wir weiter beobachten, auch nach diesem Tag in HR2 Kultur. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.